Abgesehen davon wäre mir sehr wichtig, dass klar ist, man muss mir nicht in jeder Position zustimmen. Man kann auch finden, keine Ahnung, in Verteilungsfragen ist mir die Barbara zu weit da drüben, aber ich finde, in klimatechnischen Fragen hat sie schon einen Punkt. Und da hilft mir das Label links nicht wirklich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt. Man hört ein wenig, ich bin noch ein wenig angeschlagen von einer Verkühlung, aber das soll uns nicht von einem interessanten Gespräch abhalten. Mir gegenüber sitzt Barbara Blaha. Barbara ist Chefin des Momentum-Instituts seit heuer. Und ihr Name kommt immer wieder auf, wenn es um so etwas geht wie: Wer sind denn eigentlich die linken Intellektuellen in diesem Land? Barbara ist einer der wenigen Menschen, die jetzt schon zum zweiten Mal unser Gast ist, weil sich seit dem letzten Mal vor 2 Jahren einiges getan hat. Barbara, danke, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke für die erneute Einladung. Es ist eine große Ehre, zweimal dabei sein zu dürfen. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Irrtum. Und ihr habt vergessen, dass ich schon mal da war.
Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Mazda Österreich. Technische Innovation hilft uns, die Umwelt zu schützen. Das weiß man auch bei Mazda. Der Autohersteller hat sich ja mit Sustainable Zoom Zoom 2030 einen langfristigen Technologiefahrplan gesetzt, mit dem Ziel, automobilen Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut zu bringen. Der CO2-Ausstoß soll dabei nicht nur isoliert beim Betrieb der Fahrzeuge reduziert werden, sondern bei jedem Schritt im Prozess, quasi von der Quelle bis zum Rad. Der neue Sky Active X, der erste Benzinmotor mit Selbstzündung, war eine echte Innovation. 2020 folgt dann das erste Elektroauto im Hause Mazda, das diesen Oktober auf der Tokyo Motor Show Weltpremiere feiert. 2021 kommt dann ein Plug-in-Hybrid auf den Markt. Mit diesem Technologiefahrplan plant Mazda, den CO2-Fußabdruck bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Bis 2050 sogar um 90%. Und nun zurück zu Ganz offen gesagt. Der Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Wir kennen einander von Abendveranstaltungen, primär das Magazin Datums, für das ich schreibe, und daher duzen wir uns auch. Transparenz ist ein gutes Stichwort. Sofern ich es richtig gemerkt habe, kann man auf eurer Webseite nicht die Namen eurer Spender einlesen. Warum eigentlich nicht?
Weil wir daran noch arbeiten. Tatsächlich ist ja der Think Tank der vielen, dessen Chefin ich bin, wie du gerade richtig gesagt hast, auch ein Projektfilm. Das heißt, seit Beginn der Projektphase, wo ich tatsächlich um Geld gelaufen bin und in ganz Österreich unterwegs war, um Leute von der Idee zu überzeugen, und mit überzeugen meine ich auch tatsächlich einen Dauerauftrag einzurichten, das brauchen wir sehr auf Klein- und Kleinspenden. Und wir sind jetzt gerade dabei, den ersten Transparenzbericht zu gestalten, weil wir finden, dass sozusagen nach dem ersten Projekt ja ein guter Zeitplan auch ist, die Transparenz da auf die Website zu stellen und offen zu legen.
Das ist ein bisschen schade, jetzt hätte ich gerne eine gemeinere Frage, weil ich hätte gehofft, du sagst nein.
Nein, es bleibt urgeheim. Nein, das ist nicht. Aber wir sind seit Anfang September tatsächlich real am Start, da sind wir dann auch online gegangen und zumindest ein Quartal geben wir uns, um auch herzurichten, wie soll das Ding ausschauen, wie umfangreich ist es. Tatsächlich geht es mir auch darum, das Einverständnis der Leute zu holen, gar nicht so wenige, die online bei uns kleine Spenden einrichten, schreiben auch explizit dazu, dass sie nicht wollen, dass ihr Name genannt wird. Also da müssen wir einfach noch eine Routine entwickeln, wie wir damit umgehen und wie wir es auch darstellen können.
Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du bist im März quasi, hast du angekündigt, dieses Projekt, also offen, dass du dieses Projekt durchziehen möchtest. Seit etwa einem Monat oder anderthalb seid ihr online und offen im Spiel. Ist alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich glaube, bei keinem Projekt jemals auf diesem gesamten Erdball läuft immer alles so, wie man sich es vorstellt. Es gab unterschiedliche Dinge, die meine Erwartungen übertroffen haben, und es gab natürlich auch Dinge.
Zum Beispiel?
Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass ich so schnell so viel wirklich große Unterstützung bekomme von Menschen, mit denen ich sonst wirklich noch nie etwas zu tun gehabt
habe. Heißt Unterstützung Geld?
Das heißt einerseits Geld, aber das heißt ganz konkret auch Menschen, die sagen, hey, ich bin jetzt kein super Multimillionär, ich kann dir jetzt nicht Millionen Euro geben, aber was ich habe ist, ich habe eine Agentur, die kann gut zum Beispiel Grafiken entwickeln. Lass mich das für dich tun. Oder jemand anderer sagt, hey, du wirst ein Logo brauchen, kann ich dir dein Logo entwickeln? Also die Idee dahinter auch zu sagen, was kann ich an Kompetenzen und Know-how zur Verfügung stellen? Wie kann ich mich hier einbringen? Das hat mich extrem überrascht, hätte ich nie damit gerechnet, dass uns das gelingt. Das hätte ich nicht mal angedacht, glaube ich, dass das klappen könnte. Das war eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Die zweite Sache, die mich sehr überrascht hat, war, ich habe vor dem Sommer eine Tour durch jede Landeshauptstadt gemacht in ganz Österreich mit der Idee dahinter, klar zu sagen, ein Think Tank der vielen braucht auch die Idee der vielen. Und da möchte ich quasi ein bisschen zuhören und einfach auch reinhören, was sind die Themen, die die vielen da draußen umtreiben. Und was mich da extrem überrascht hat, war einerseits das große Interesse an diesen Veranstaltungen. Und das Zweite war, wie sehr sich die Themen ähneln. Von Wien bis Eisenstadt, bis Graz, bis Bregenz kommen immer 3-4 Themenblöcke, die offensichtlich der große Treiber da draußen sind. Auch.
Ich würde jetzt schon ganz gerne wissen, was die Themenblöcke sind. Mhm. Danach würde ich aber trotzdem ganz gerne noch ein bisschen über Finanzierung und Organisationsstruktur reden. Aber trotzdem,
sag mal. Okay, die Themen, die da draußen rumliegen und über die alle sprechen wollten mit mir, war einerseits ganz stark Wohnen. Die zweite Sache war eine Frage von Gerechtigkeit. Das hat sich dann immer unterschiedlich dargestellt. Der eine findet das Gesundheitssystem nicht gerecht, der andere findet das Steuersystem nicht gerecht. Also die Frage von, es gibt reichere und weniger reiche Leute in unserer Gesellschaft und das ist nicht fair, so wie es gerade aufgestellt ist. Das treibt die Leute extrem um und ganz stark Klimakatastrophe. Also das ist tatsächlich ein Thema, das für großes Bauchweh sorgt und wo die Leute ein bisschen hilflos sind, auch in der Frage von, okay, ich weiß, fliegen soll ich nicht mehr, aber ist das schon alles? Rette ich damit wirklich die Welt?
Das ist so interessant, weil das ist ein Thema, was ja eigentlich gefühlt bei den Menschen da draußen, wie man so schön sagt, eigentlich erst seit einem Jahr so richtig angekommen ist.
Ne? Glaube ich, in der Brisanz, glaube ich, würde ich zustimmen. Ich glaube, es war auf jeden Fall davor auch schon da als Problemstellung. Aber wie konkret und wie schnell und wie dramatisch die Folgen sein werden, das hat sich, glaube ich, tatsächlich erst im letzten Jahr über weite Strecken herumgesprochen. Ja. Interessanterweise aber nicht die Lösungen. Ja. Also was politisch zu tun wäre, das ist noch viel zu wenig da draußen quasi unterwegs.
Ja, du hast zugehört, du hast diese 4 Themenblöcke mitgenommen. Ist das dann jetzt auch etwas, was ihr umsetzt in eurer alltäglichen Arbeit? Also sind das Schwerpunktblöcke?
Mhm. Das werden tatsächlich auch Schwerpunktblöcke sein für das Momentum-Institut. Was man schon sehen kann auf der Medienseite moment.at, dass es da schon quasi... Da haben wir direkt daraus gelernt und das auch großteils auch schon umgesetzt. Also es gibt da Schwerpunkte zum Wohnen, es gibt Schwerpunkte zu Vermögen. Das nächste wird auch sein, zum Thema Pflege zu arbeiten. Also da haben wir viel mitgenommen aus diesen Gesprächen in ganz Österreich.
Es sind so einige Namen umgewandert. Es gab das Projekt 360, dann gibt es das Momentum Institut, dann gibt es das Medium Moment Magazin. Es ist ein bisschen verwirrend. Wer macht was? Und was macht ihr?
So verwirrend ist es gar nicht, wenn man es einmal erklärt hat. Projekt 360 war mein Arbeitstitel, als ich im März an den Start ging, um überhaupt zu schauen, interessiert die Idee irgendwen? Finde ich Unterstützer, finde ich Unterstützerinnen, finde ich auch Finanziers, finde ich Leute, die ihr Geld dafür reinlegen würden, finde ich Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die sagen, hey, ich würde da wirklich gerne hauptamtlich mitarbeiten. Also das war so ein bisschen mein Arbeitstitel. Wir haben uns dann in den ersten Monaten, wo wir wegen der Projekte, die gelaufen sind, auch viel Gedanken gemacht, wie kann das Ding dann heißen, wenn es geboren ist. Haben da auch alle unsere Unterstützer, die wir als Newsletter-Adressen eingesammelt haben, in die Namensentscheidung eingebunden. Und da hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass Momentum als Name irgendwie verfängt. Darum wurde dann das Momentum-Institut geboren. Und da war mir ziemlich schnell auch klar, na, so kann mein Medium aber nicht heißen. Das will ja nicht mal ich lesen. Und dementsprechend haben wir dann entwickelt, okay, eine zweite Marke braucht einen eingängigen Namen, den man leicht findet im Netz, der schneller mal auch irgendwo genannt ist. Und so ist dann Moment.at auch noch dazu gekommen.
Ich bringe meinen Studierenden oder Ähnlichem immer bei, wenn ihr eine Idee habt, fasst sie in 3 Sätzen zusammen.
Mhm. Das muss ich jetzt machen?
Ja.
Kriege ich da noch eine Note?
Nein. wenn du möchtest.
Okay. Momentum ist der Think Tank der vielen, der auf der einen Seite fakten- und lösungsbasiert Vorschläge für ein lebenswerteres Österreich erarbeitet und auf der anderen Seite diese Fakten, Ideen und Modelle mit Moment.at, der Medienseite, auch ausspielt. War das jetzt simpel genug? Muss ich es nochmal machen?
Das war sehr simpel. Dann wäre die Nachfrage, was ist dir eigentlich lieber, wenn man euch die linke Agenda Austria oder das linke Addendum nennt?
Weißt du, was mich gerade nervt? Also, ganz ehrlich... Niemand sagt zur Agenda Austria, seid ihr die rechte Partie? Aber umgekehrt ist das sofort eine Zuschreibung, die man kriegt.
Sie waren halt vor euch da.
Na, und deshalb sind sie im Spektrum nicht zu
verorten. Aber das ist quasi ein liberaler... Also wenn ich schreibe, habe ich es zuletzt vor einer Woche wieder in einem Dings, dann schreibe ich immer dazu, der liberale Think Tank Agenda Austria.
Schon. Aber liberal bedeutet trotzdem immer noch mal was anderes als rechts oder links. Weil damit verortest du mich im parteipolitischen Spektrum viel mehr, als man es bei den wirtschaftsliberalen Thinktanks machen würde. Ich sag's nur.
Nein, das ist okay. Aber dann ziehe ich die Frage vor, weil ich sie natürlich hier anstelle. Ein Wort, was sehr häufig fällt in letzter Zeit, was auch auf eurer Webseite oft steht, ist das Wort progressiv. Mhm. Ne? Hat das einen Inhalt oder geht es dann nur darum, das Wort links zu vermeiden?
Das Problem ist, dass viele Leute mit dem Wort links heute gar nicht mehr so viel anfangen können. Einerseits, weil es verwaschen ist, sie andererseits sofort an Parteien glauben und Momentum-Institut ist sehr unabhängig von Parteien und Konzernen. Das heißt, sich da auf dem Spektrum zu verorten, ist auch ein bisschen missverständlich, glaube ich, für Leute, die nicht so tief drin sind in politischen Prozessen und Diskussionen. Abgesehen davon wäre mir sehr wichtig, dass klar ist, man muss mir nicht in jeder Position zustimmen. Man kann auch finden, keine Ahnung, in Verteilungsfragen ist mir die Barbara zu weit da drüben, aber ich finde, in klimatechnischen Fragen hat sie schon einen Punkt. Und da hilft mir das Label links nicht wirklich.
Ja.
Also das ist von der Anschlussfähigkeit her tatsächlich gar nicht so einfach. Und es macht mehr zu, als dass es aufmacht, wäre meine These.
Aber was ist dann, was bedeutet progressiv zu sein für dich?
Für mich ganz konkret würde das bedeuten, es ist jemand, der dafür arbeitet oder sich einsetzt, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das klingt sehr banal, ist es aber gar nicht, weil das eine Geschichte ist, die auf so vielen Ebenen stattfindet. Also das ist von wirtschaftspolitischen Fragen über Dingen wie Verteilungsfragen bis hin zu Fragen von, wie wir unsere Sozialpolitik gestalten.
Ja.
Also welchem Interesse ist man verpflichtet?
Ja. Dann stelle ich die Frage nochmal und streiche das Wort links. Möchtest du, dass die progressive Agenda Austria sein oder das progressive Agenda?
Es ist ganz lustig, dass wir das eine extra Runde gedreht haben. Tatsächlich sind wir weder noch. Ich finde, ein Hybrid wie Momentum-Institut mit Moment gibt es da draußen so nicht. Was es ein bisschen probiert hat, auf andere Flughöhe und mit anderen Mitteln auch, ist das Center for American Progress. Die hatten ja mit Think Progress auch eine Medienseite, die sie mittlerweile eingestampft haben.
Ach, die gibt es ja nicht mehr, das habe ich gar nicht.
Nein, die haben vor 4 oder 5 Monaten zugedreht, vom Sommer haben die zugedreht, Think Progress. Das war eines der wenigen Modelle, wo man sich das hat ein bisschen anschauen können, wie funktioniert Think-Tank-Struktur gemeinsam mit einer Medienstruktur. Gleichzeitig war da ganz stark auch die Idee dahinter, dass die Medienseite das Profit-Center werden muss. Die müssen Werbung einkassieren, Einnahmen, all diese Dinge. Das hat nicht geklappt, muss man auch klar sagen. Unser Modell ist ganz klar spendenfinanziert, werbefrei.
Ja, ihr seid 8 Leute, glaube ich, aktuell.
Genau.
Mhm. Das ist natürlich schon ein teurer Spaß. Ne?
Das ist lustig. Kommt darauf an, mit wem man spricht. Andere Leute sagen, was, 8 Leute? Was wollt ihr genau mit 8? Was bewegt ihr mit so einer kleinen Truppe?
Naja, es ist ein Verhältnis mit einer kleinen Truppe, aber 8 Gehälter müssen natürlich auch erstmal gezahlt werden.
Ja, klar.
Das ist, wie ist die Finanzierungslage aktuell?
Was möchtest du gerne wissen? Mein Jahresbudget?
Ja.
Na, das sage ich jetzt natürlich nicht. Nice try. Na, schau, ich kann dir sagen, ich kann die Gehälter dieser Menschen tatsächlich zahlen.
Ja.
Und so wie unsere Spendenstruktur derzeit aussieht, ist es auch bis nächsten Sommer auf jeden Fall gesichert.
Ja.
Genau. Und ein Teil, also ein ganz großer Teil meines Jobs ist, um Kohle zu laufen. Also ganz viele Termine, die ich mache, ist nichts anderes.
Wenn du Spendenstruktur erwähnst, wie ist die Struktur? Gibt es Großspender?
Tatsächlich gibt es ein paar 100 Klein- und Kleinspender. Die sind ganz unterschiedlich strukturiert. Wir haben Leute, die geben 10 Euro im Jahr. Ich habe Leute, die geben 3.000, 4.000 Euro im Jahr. Ich habe Leute, die geben jedes Monat 100 Euro. Also es ist wirklich in ganz unterschiedlichen Größenordnungen strukturiert. Da hat mich überrascht, wie viele davon auch sagen, okay, ein Dauerauftrag, ein monatlicher, ist für mich drin oder kann ich mir vorstellen für euch. Und eine wichtige Anschubsfinanzierung kommt aus dem Stiftungsbereich.
Ja. Aus dem Stiftungsbereich heißt?
Das heißt von einer Gewerkschaft in einer Stiftung.
Okay. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Ich weiß, die ist dir schon oft gestellt worden, aber es gibt eine ganze Reihe großer Lautorganisationen, die in ähnliche Richtungen gehen und Ähnliches fordern wie ihr. Arbeiterkammer, Gewerkschaften. Warum braucht es euch?
Also sind wir mittendrin in der Frage von, wie Hegemoniearbeit funktioniert. Du fragst deine Agenda Austria auch nicht, warum braucht es euch? Es gibt doch schon die Wirtschaftskammer und die Industriellen Vereinigung.
Ich habe mit der Agenda Austria noch nicht geredet.
Das wird sich auch mal auszahlen. Solltest du mal machen.
Das
wäre vielleicht mal ganz interessant.
Ich schreibe es mir auf.
Also ich finde ja, das ist eine Sache, das hat mich und andere ja auch motiviert, dieses Projekt überhaupt auf die Wiese zu stellen. Eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, ist, du sprichst mit Leuten, die sogar finden, dass vielleicht irgendwas verrutscht ist in unserer Gesellschaft. Aber gleichzeitig wahrnehmen, sie lesen die ganze Zeit in allen Zeitungen von Leuten, die viel klüger sind als sie, weil sie 5 Doktortitel mehr haben, dass das so sein muss, dass der Wirtschaftsstandard und die Konkurrenz und überhaupt, wir arbeiten viel zu wenig und wir müssen viel mehr arbeiten und am besten noch später in Pension gehen. Also all die dann fast schon naturgesetzlichen Ideen zur Frage, wie unser Wirtschaftssystem geschaltet ist, werden so oft wiederholt und von so vielen unterschiedlichen Stellen, dass natürlich irgendwas haften bleibt. Irgendwas bleibt hängen und normalisiert Dinge und nimmt ihnen so ein bisschen das, den Nimbus von, das könnte man auch ändern, weil es ist menschengemacht. Aber wenn es alle sagen, muss irgendwas dran sein. Und da hilft es halt nicht, wenn eine einzelne Organisation gegenhält oder eine andere Idee entwickelt, sondern ich glaube, das ist auch für eine Demokratie als Ganzes wichtig, dass es unterschiedliche Stimmen geben kann, die auch unterschiedliche Ideen für die Weiterentwicklung dieses Landes präsentieren können.
Ihr arbeitet in einem Land, das seit mittlerweile den 90er Jahren strukturell Mitte rechts wählt. So wählt Österreich. Bietet ihr da etwas an, das dieses Land eigentlich gar nicht möchte?
Na, da würde ich jetzt ganz laut Nein sagen, sonst würde ich heute hier nicht sitzen. Also gäbe es nicht auf Bedarf an einer Idee wie meiner, hätte ich nicht die Unterstützung gefunden, die ich in den letzten vier, fünf Monaten gefunden habe. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache ist, Dinge ändern sich auch wieder. Also gerade im Blick in die Geschichte und gerade auch im Blick in andere Länder zeigt uns ja sehr schön, dass die Dinge ja nie eingefroren sind, sondern die Dinge ständig im Fluss.
Dann, wir hatten ja eben schon etwas salopp gesagt, wir reden auch noch über linke Dinge.
Genau.
Dann ist die Frage, was müsste denn passieren, damit es sich ändert?
Ich habe eine sehr interessante Grafik letztens gesehen, die mir zu dem Thema haften geblieben ist. Und zwar geht es um die Frage von, wie städtisch ist ein Land? Und da haben sie sich verschiedene europäische Länder angesehen. Also wie viele Menschen wohnen in Städten, wie viele Menschen wohnen eben in eher ländlichen Strukturen. Und da kam raus, dass Österreich ein sehr, sehr, sehr ländliches Land ist. Also gemessen am europäischen Schnitt wohnen bei uns unterdurchschnittlich wenig Menschen in Städten.
Ist dein Vorschlag, dass die Menschen alle in die Stadt ziehen?
Nein, das sage ich so einfach sind die Dinge nicht. Aber ich finde die Frage, auch wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dann sehen wir schon einen ziemlichen Spalt zwischen Stadtbevölkerung und Bevölkerung in ländlichen Strukturen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da draußen halt leider die Tristesse regiert, sondern damit meine ich, dass die Menschen, die in ländlichen Strukturen wohnen, in industrieschwachen und infrastrukturell schwachen Regionen wohnen. Das ist nicht gut. Also wenn ich zum Beispiel keinen öffentlichen Nahverkehr dort habe, wenn ich keine Arbeitsplätze dort habe, wenn ich keine Kunst- und Kulturszene dort habe, wenn das Ding insgesamt ausgedünnt ist, dann macht das was mit den Leuten dort. Also meine Frage wäre mehr, was könnten wir politisch hinkriegen, damit auch alle diese ländlichen Abschnitte des Landes extrem gut vernetzt, eingebunden und wertvoll zu leben sind. Da gibt es ja auch diese schönen, entschuldige, dass ich das noch ergänze, weil das sind so Dinge, die mir ein bisschen helfen gegen diesen, das ist unveränderbar, es ist halt einmal strukturell so, Gedanken. Es gab vom Progressiven Zentrum in Berlin eine schöne Studie, die sich die Frage gestellt hat, warum wählen Menschen AfD und wo wohnen die auch? Und die haben dann tatsächlich in der Empirie diese Wähler und Wählerinnen auch besucht in den Vororten, also in den schon städtisch, aber eben abgehängte städtische Bezirke. Vorstädte. Und da war auch ganz klar, das, was die Leute aufregt, ist nicht der türkische Nachbar, sondern was die Leute eigentlich aufregt, ist, dass die Busstation weg ist oder dass die Post weg ist und dass sagen die so ein bisschen das Gefühl haben, sie werden vergessen und sie sind wurscht. Und dieses Gefühl von Ohnmacht und ich bin nicht mehr wichtig oder vielleicht war ich es auch nie, das frustriert extrem. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, wenn wir jemals wieder was schieben wollen in dem Land.
Die Menschen am Land wählen überdurchschnittlich häufig ÖVP, sie werden konservativ, sie wählen auch überdurchschnittlich häufig gerade in den weniger dicht besiedelten FPÖ. Wie kann sich das ändern? Wie könnten dort linke Parteien reüssieren?
Ich glaube, sie brauchen ein Programm, das überzeugt. Dass die Menschen, die dort wohnen und ihre Sorgen, Nöte und Bedürfnisse auch tatsächlich wahrnimmt und ernst nimmt. Und das ist eben nicht die Story, naja, schick dein Kind auf die Uni und dann passt das schon, weil dann zieht es eh nach Wien und dann ist es quasi draußen. Sondern man müsste sich schon nochmal neu überlegen, wie schaffen wir eine Industriepolitik, wie schaffen wir eine Infrastrukturpolitik, wie schaffen wir eine Wohnpolitik, die alle mitnimmt, auch die am flachen Land sozusagen. Das fände ich einen lohnenswerten Gedanken. Dass es möglich ist, glaube ich auf jeden Fall. Es gab diese schöne Reportage letztens im Falter, wo sie sich angesehen haben, was ist los in den ehemaligen ganz roten Industriegegenden in der Steiermark.
Von Matzinger, die
genau, die war wunderbar zu lesen. Und in all der Hoffnungslosigkeit war da auch ein Funken drin, wo ich mir denke, siehst du, da war ja ein Hebel, da wäre doch ein Hebel. Das sind Leute, die sind extrem frustriert von der Sozialdemokratie, weil sie so vergessen wurden von ihr. Gleichzeitig arbeiten sie sich immer noch an ihr ab. Also da gibt es eine Art von restemotionaler Bindung. Die SPÖ ist ihnen nicht wurscht. Die empfinden was für diese Bewegung. Das muss man halt wieder sagen, ins Positive wenden.
Ich weiß, das ist jetzt eine gemeine Überleitung, aber das passt natürlich eventuell noch ein bisschen auf dich. Ne? Was müsste die SPÖ tun, um wieder erfolgreicher zu sein?
Ich tue mir ein bisschen schwer mit so Muppet- und Balkon-Tipps von Menschen, die schon ganz lange nicht mehr involviert sind.
Ich weiß, du hast jetzt auch nicht an den ganzen öffentlichen Familienaufstellungen teilgenommen.
Genau. Ich war dabei keiner dabei, aus gutem Grunde. Ich kann dir sagen, was ich mir als Bürgerin und Wählerin dieses Landes wünschen würde. von der Sozialdemokratischen Partei in diesem Land. Ich würde mir prononzierte Sozialpolitik wünschen und ich würde mir mehr Mut wünschen. Das ist mir in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen. Also dieses Schielen auf Umfragen, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen wir wollen es allen recht machen, wir wollen eigentlich nirgends anstreifen, wir wissen eigentlich auch nicht mehr so wirklich, für wen wir eigentlich da sind. Also da wäre meine These schon ohne Kernklientel auch. Also ohne Kernforderung, keine Kernklientel. Man muss da sich schon auch trauen, eine Position zu besetzen und die wirklich auch zu halten. Ja. Und ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen. Also wenn man einmal überlegen würde, was sind denn die Positionen, für die wir stehen? Und die muss man gut überlegen und die muss man breit diskutieren. Und da wäre ich auch für einen breiten Debattenprozess innerhalb der Sozialdemokratie oder wo auch immer. Aber wenn man die einmal diskutiert hat, wenn man sich einmal entschieden hat, dann bleibst du dort stehen. Und du stehst und du stehst und du stehst. Du wackelst nicht herum, du springst nicht, du flippst nicht, du bleibst dort stehen. Nur dann gewinnst du auch deine Glaubwürdigkeit wieder. Und die zweite Sache, und das rate ich ihr dringend, und das sage ich von außen, aber ich glaube, ohne dem wird es gar nicht gehen, eine radikale Demokratisierung muss her. Niemand will in einem Verein Mitglied sein, wo man nicht mitreden darf und wo die eigene Stimme wurscht ist. Das ist, heutzutage kann man das nicht mehr machen und hätte man früher schon nicht machen sollen, aber ich glaube, das ist nicht mehr haltbar. Also wenn Sie da nicht anfangen aufzumachen, und zwar wirklich aufzumachen, nicht partizipationsillusionsmäßige Beteiligungsforen, sondern offene Vorwahlen, Vorsitzdirektwahl, Koalitionsvertrag abstimmen, das volle Programm, wird die, glaube ich, die Partei über kurz oder lang in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Kann eine Linke oder... ich benutze das Wort progressiv, ich bin in dem Fall sehr freundlich. Kann eine progressive Strategie funktionieren ohne eine Partei wie die SPÖ?
Das Bedürfnis nach einer Politik im Interesse der vielen, die verschwindet ja nicht mit einem etwaigen Tod der Sozialdemokratie. Ich glaube auch nicht, dass, wenn die Sozialdemokratie eingeht, wir dann 88%, 90%, 95% Schwarz-Blau in dem Land haben. Ich glaube, dann entsteht was Neues. Jetzt können die Grünen übernehmen oder weiß ich nicht, vielleicht spaltet sich die SPÖ noch. Das zeigen ja die zeigen auch andere Länder. Ja. Also wenn ich nach Griechenland schaue, wenn die Sozialdemokratie stirbt, kommt was anderes hoch. Das sehen wir in Griechenland, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Spanien. Also das Bedürfnis bleibt ja da. Ja. Irgendwer holt es dann auch ab.
Ich würde gerne noch ein bisschen über Kommunikation reden. Es gibt immer die These, dass sich Linke gerne in der Öffentlichkeit zerfleischen. Du hast aber jetzt zum Beispiel beim Momentum-Kongress eine Rede gehalten, die den Widerspruch gefeiert hat, um es mal so zu sagen. Mhm. Glaubst du nicht, dass es trotzdem gefährlich ist?
Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil also ich meine, demokratischer Diskurs lebt von Auseinandersetzung und auch von sozusagen der Reibung, die da entsteht, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander treffen. Also das ist ja das Wesen von Demokratie. Warum ist das gefährlich? Oder wie meinst du die Frage konkret?
Naja, also wenn ich mal anschaue... die Rechten des Landes sind verhältnismäßig meistens geschlossen bis zu dem Moment, wo sich die Partei wieder spaltet. Es sei denn, es sind Ewald Stadler und Nölzer. Aber quasi,
ein schöner Moment.
Ja, egal was passiert quasi bei der SPÖ, wenn ich auf Twitter schaue, es sind immer die lautesten Kritiker in den eigenen Reihen.
Ja, das Problem... dass du hier festmachst, natürlich ist das sichtbar, dass die Kritik dann über Twitter oder über andere Fernsehinterviews, Radiointerviews, sonst wo in die Öffentlichkeit getragen wird. Aber da müssen wir doch die Frage nach der Ursache stellen. Dann ist das nicht quasi in der DNA der Linken zu verorten, sondern dann wäre meine These mehr, dass es das Problem ist, dass es halt keine Foren innerhalb der Strukturen gibt, die das irgendwie auch auffangen können, weil es nicht vorgesehen ist. So funktionieren Menschen aber nicht. Die wollen ihren Unmut ja irgendwo auch äußern und die wollen ihn irgendwo platzieren und die wollen das auch irgendwo kanalisieren. Wenn ich diese Möglichkeit nicht aufmache, muss ich damit rechnen, dass sie sich andere Fenster suchen, wo sie es hinausschreien.
Ja. Ein Vorwurf, der auch recht häufig im herumgeistert, ist der, dass Linke zu verkopft kommunizieren. ich habe ein bisschen den Verdacht, dass ihr euch was anderes vorgenommen habt.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und ich sage dir, es gibt keine größere Herausforderung gerade, auch für mich. Woran liegt das? Weil es gar nicht so einfach ist, zu sagen, was ist. Da gibt es wirklich fast keine radikalere Tat. Was meine ich damit? Wir haben es einerseits ein bisschen verlernt. Warum? Weil es immer darum geht, die Dinge in all ihrer Komplexität und Differenziertheit darzustellen. Das finde ich auf der einen Seite sehr wichtig. Auf der anderen Seite macht es den Diskurs auch ärmer, weil es dazu führt, dass viele aussteigen. bei den vierten, fünften, sechsten Schachtelsatz, die hundertste Zahl, die zehnte Fußnote, kann man schon nicht mehr kommunizieren. Das ist die eine Sache. Und dann sind wir wieder beim Mut, den ich vorher angesprochen hatte. Es ist halt auch einfach, sich hinter, na, das kann man so nicht sagen, oder da müssen wir ausgewogen, oder da müssen wir aber in aller Differenziertheit noch einmal betonen, da versteckt man sich ja selber auch dahinter. Also sich quasi rauszustellen und zu sagen, das ist meine Meinung und du kannst eine andere haben, ist okay, aber ich stehe für meine ein. Das ist das ist eine Übung, die müssten wir mal wieder verstärken im politischen Prozess.
Ja, wäre für dich ein gelungenes Beispiel, du warst letztens beim Report und hast dich warst gemeinsam mit dem Chef der Agenda Austria, den wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, da und hast das Beispiel des Polizisten genannt, der, ich weiß gar nicht, was für eine Zeit, das ist 400.000 Jahre.
400.000 Jahre lang muss er arbeiten gehen, wenn er...
Bei 0% Verzinsung.
Das ist, also, es du hast ist, auf Twitter nachgelesen.
Ich habe das nachgelesen, genau. Es war natürlich ein sehr, man kann jetzt das böse Wort populistisches Beispiel nehmen, aber es war zumindest ein sehr plakatives Beispiel. Ist das für dich ein, muss das so funktionieren?
Lass uns nochmal ganz kurz das Beispiel für diejenigen einbringen, die den Report nicht gesehen haben, weil das würde ich nicht voraussetzen. Tatsächlich ging es um die Frage, wie lange muss ein Polizist arbeiten gehen, um sich ein Vermögen anzuspannen, wie Heidi Horten eins geerbt hat. Da ging es mir vor allem darum, zu illustrieren, dass es nicht zu schaffen ist, in einem Menschenleben sich ein Vermögen in der Höhe zu erarbeiten. Jetzt kannst du sagen, naja, aber wenn wir den Zinseszinseffekt berücksichtigen, dann geht es ja viel schneller, dann sind es keine 400.000 Jahre.
Ich kann sagen, dass die Top 3 oder 4 der reichsten Österreicher sich ihr Vermögen selbst erarbeitet haben. Matuschitz, Novomatic und Benkel.
Ja, wobei, mir ging es auch weniger um die Frage von Erbe versus Vermögen, sondern mir ging es ja vor allem um die Frage von... sobald man einen gewissen Prozentsatz an Geld erreicht hat, eben weil man zum Beispiel eine gute Geschäftsidee hatte, wie Herr Matuschitz, dann rennt dir das Geld von alleine in die Höhe, die nie ein Mensch mit normaler körperlicher Arbeit oder auch geistiger Arbeit erreichen kann. Ja. Weil dann setzen Effekte ein, wie eben ich investiere in ein Haus, das wird mehr wert. Ich kaufe mir einen Gustav Klimt, der wird mehr wert. Ich kaufe mir, keine Ahnung, ein ganzes Dorf, das steigt auch im Wert. Also wie viel Geld ich auch ausgebe, es kommt immer noch mehr zu mir zurück. Und das schaffst du nicht mit normaler Erwerbsarbeit. Und es ist ja auch okay, dass Menschen mit guten Ideen und was auch immer auch Geld verdienen, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern mir geht es um die Frage von, wie viel Geld muss jemand haben, dass wir sagen, okay, aber jetzt ist irgendwie Schluss oder jetzt muss es mehr auch nicht mehr werden, weil das kriegst du in deinem gesamten Leben nicht mehr los und deine Kinder kriegen es nicht los und die Kinder deiner Kinder kriegen es auch nicht los. Kann man dann als Gesamtgesellschaft sagen, das sollten eigentlich alle anderen auch was davon haben? Oder wir begrenzen deinen unfassbaren Einfluss und deine Macht, indem wir sagen, wir setzen hier einen Cut, sagen wir mal bei, keine Ahnung, 1 Milliarde Euro oder bei 1 Million. Also das sind dann Dinge, die finde ich, die müssen wir gesamtgesellschaftlich diskutieren. Gibt es da einen Schlusspunkt oder ist es uns ganz gleichgültig? Aber allein darüber zu reden, macht ja schon ein Feld auf, wo wir uns über Gerechtigkeitsvorstellungen unterhalten. Und ich finde, das ist eine Diskussion, die ist längst überfällig, wenn wir uns die Vermögenskonzentration weltweit anschauen.
Ja. Das hast du meine Frage nicht beantwortet. War das ein gelungenes Beispiel?
Ach so, Entschuldigung, jetzt bin ich abgeschwärzt. Tut mir leid. Das war jetzt tatsächlich keine Absicht. Ich fand's, das finde ich schon ein gelungenes Beispiel. Und ein schönes Beispiel für die Frage von, wie differenziert muss ich es darstellen? Natürlich hätte ich dann auch sagen können, wir müssen die Sparquote angeben, den Zinseszins, bla 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 bla. Aber ich weiß genau, die Fernsehzuschauer, die da in diesen 1 Minute 30 Gespräch zugeschaut haben, hätten das nicht mitgenommen. Die 400.000 Jahre haben sie mitgenommen.
Ja. Die Forderung nach mehr vermögensbezogenen Steuern ist jetzt keine linke Fantasterei mehr. Es gibt immer wieder so, das WIFO fordert es, es gibt auch immer wieder so, der IWF hat sich für mehr Schulden ausgesprochen.
Die OECD sagt schon lange, wir brauchen Vermögensteuern.
Wie siehst du sowas? Ist das ein Erfolg von linken Diskursen?
Nein. Also, vielleicht darf man das in der Heftigkeit nicht sagen. ich glaube, dass in all diesen Organisationen Leute sitzen, die durchaus in der Lage sind, auszurechnen, was es bedeutet, wenn sich Vermögen so konzentriert. Der Konsum geht nämlich zurück. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Also das sind ganz rationale Gründe, warum die finden, wir sollten die Dinge auch mal wieder anders besteuern. Um das vielleicht kurz zu illustrieren, jemand, der, weiß ich nicht, 2.000 Euro im Monat verdient mit seinem Job, der wird einen Großteil davon mit Miete, öffentlichem Verkehr, seinem Auto, seinem Essen etc. wieder ausgeben. Wenn jemand im Monat 2 Millionen Euro an Zinsen einnimmt, so viel kann er gar nicht essen, dass er das wieder ausgibt. Also er kumuliert Geld, das der Wirtschaft dann auch wieder fehlt. Und das natürlich mit den Effekten, die sich dadurch auch mal ein Vielfaches steigern über die Jahre und Jahrzehnte. Also hier anzusetzen als IWF, wie du richtig gesagt hast, oder als OECD, macht natürlich Sinn.
Ja. seitdem ich österreichische Politik verfolge, das ist jetzt mittlerweile auch schon seit 12, 13 Jahren, ist der einer der Sätze, den ich am häufigsten höre, der Faktor Arbeit muss entlastet werden. Der Faktor Arbeit ist zu hoch entlastet. Da sind sich aus irgendwelchen Gründen alle einig und es passiert nichts. Warum nicht?
Tja, das ist so die Gretchenfrage. Ich finde, der Faktor Arbeit muss entlastet werden ist ein Satz, den ich höre, seit ich denken kann. Der zweite ist, Verwaltungsreform muss her. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gehört. Und ich glaube, da ist noch nicht so viel passiert. Warum passiert beim Faktor Arbeit nichts bis wenig? Tatsächlich glaube ich, dass das eine Gemengelage aus verschiedenen Gründen ist. Tatsächlich fragen müsste mal ein bisschen in den verschiedenen Ministerien. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die progressiveren Kräfte in dem Land klar sagen, dass, da gehören die Steuern eigentlich runter. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass es genau die Steuern sind, die den Sozialstaat tragen. Und solange wir nicht sagen, auf der Gegenseite holen wir uns auch noch Geld rein, weil wir eben zum Beispiel Vermögen oder Erbschaften besteuern, ist es schwierig, den Faktor Arbeit zu entlasten. Weil wodurch wir müssen sie ersetzen. Ne? Und dann sind sie auch ein bisschen zurückhaltend, weil sie eben die Sorge haben, dass sie die Vermögen so schnell nicht besteuern werden.
Ja. Nur um mal ein paar Zahlen reinzuwerfen. Ich glaube, wir haben eine Steuernabgabenquote in Österreich grundsätzlich von knapp 42% und auf Arbeit sind es knapp 46-47%. Mhm. Ja. Jetzt ist es natürlich schon so, der österreichische Staat, die österreichischen Staatseinnahmen sind von 2017 auf 2018 um knapp 5% gestiegen. Ist der Satz, dass der Staat nicht eigentlich kein Einnahmenproblem hat, nicht trotzdem nicht komplett von der Hand zu weisen?
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Lass uns überhaupt einmal über die Staatsquote reden, weil das ist so ein schönes technisches Wort, wo keiner eigentlich so genau weiß, was da dahinter steht. Ja? Aber die Staatsquote sind ganz konkret deine Oma, die eine Pension bekommt, der Polizist, der abends vor der Tür steht, wenn ich nach Hause gehe, oder der Arzt, der in der Ambulanz sitzt, wenn ich mit meinem kranken Kind hinkomme. Also da geht es ja konkret um öffentliche Dienstleistungen. Also diese Staatsquote als abstrakte Größe halte ich in der Diskussion selber schon mal für ein Problem. Da geht es um das, was unser Land zu einem guten Land macht. Das ist die Staatsquote. Und wenn du jetzt sagst, wir haben ja kein Einnahmeproblem, würde ich entgegenhalten, es gibt schöne Rechnungen zum Thema, was müssen wir denn alles ausgeben, damit wir die Klimakatastrophe auch nur annähernd abwenden können oder nur die Folgen gut managen. Das ist so viel mehr, als wir momentan einnehmen, dass ich nur sagen kann, also nicht einmal annähernd reichen die Einnahmen des Staates.
Ich möchte an dieser Stelle trotzdem mal kurz einwerfen, es gibt schon auch Länder mit einer deutlich geringeren Staatsquote, die jetzt auch keine sozialen kompletten Wastelands sind.
Und es gibt Länder mit einer deutlich höheren Staatsquote, die funktionierende, wunderschöne Demokratien sind, auf die wir immer gern hinschauen, Stichwort Schweden. Ja. Also gibt es halt, ja. Und ja, Jemen, Uganda und wie sie alle heißen, haben eine viel niedrigere Staatsquote.
Ja, aber die Niederlande auch. Also, das ist nicht so wirklich sehr, ja, natürlich, klar.
Die Schweiz hat auch eine niedrige Staatsquote. Dafür müssen sich die Leute selbst versichern. Also ist halt auch immer die Frage, was wird reingerechnet und was nicht. Also die Staatsquote alleine als Kennzahl ist eigentlich keine Nummer, mit der wir wirklich gut operieren können, weil hinter jeder Staatsquote stecken unterschiedliche Dinge, die tatsächlich auch besteuert bzw. abgegeben werden.
Es gibt ein relativ hohes, es gibt unterschiedliche Umfragen und auch unterschiedliche Ergebnisse, aber es gibt trotzdem eine verhältnismäßig hohe Ablehnung gegenüber, also immer wieder in Umfragen, gegenüber vermögensbezogenen Steuern und Erbschaftssteuern. Warum? Warum lehnen das Menschen ab, die es eigentlich rein rational nicht ablehnen sollten?
Weil ihnen lang genug Journalisten erklärt haben, das ist die Häuselbauersteuer. Weil Journalisten halt vielleicht doch ein, zwei Wohnungen besitzen und sich dann denken, ich könnte aber schon mitgemeint sein. Also ich finde, das ist eine schöne Koalition aus konservativen politischen Vorstellungen und Eigentums- und Besitzverhältnissen, wie sie in unseren Medien auch existieren. Die Tatsache, dass von der jetzt im Wahlkampf ventilierten, egal jetzt ob grün oder rot oder wer auch immer, eine Idee zum Thema Vermögen und Erbschaft hatte, irgendwas zwischen 95% und 98% der Menschen in dem Land nicht betroffen sind, das lese ich dann schon wieder gar nicht so. Aber das mit der Häuselbauersteuer habe ich schon so oft gelesen, ich kann es gar nicht sagen.
Ja. Das Problem, ich verstehe das schon ein bisschen, das Problem an diesen Erbschaftssteuern ist natürlich einfach, sie sind verdammt, verdammt kompliziert einzuführen. Wir haben gerade das Beispiel Schweden schon genannt. Mhm. Ne? Schweden hat sie abgeschafft. Ich meine, ich möchte jetzt nicht dieses Spiel schauen, schau auf das linke Schweden, das hat sie abgeschafft. Aber es ist ja ganz interessant zu schauen, warum sie abgeschafft haben. Aus genau dem Grund, weil sie aus irgendwelchen Gründen gesagt haben, sie ist wahnsinnig schwierig, so zu konzipieren, dass sie die Menschen zahlen, von denen man möchte, dass sie sie zahlen. Nämlich nicht die Leute, die ein Haus vermachen, ein einzelnes. Und die Reicheren haben die Möglichkeit, das dann auf Betriebsvermögen und auf andere Ausnahmen sich rauszureden. Also Schweden hat sie abgeschafft. Wie müsste sie konzipiert sein?
Ja, so simpel als möglich und mit geringeren Freibeträgen als derzeit diskutiert. Was ich eine lohnenswerte Überlegung finde, soweit sind wir noch nicht, aber das ist tatsächlich etwas, das ich gerne machen würde, ein Modell zu entwickeln, das zeigt, wenn wir nur wollen, dass die Vermögensverhältnisse bleiben, wie sie jetzt sind, da habe ich noch gar nicht umverteilt, nur dass sie so bleiben, wie sie jetzt sind. wie hoch müsste denn die Steuer sein, dass ich einhebe auf Vermögen wie auch auf Erbschaften? Das haben wir gerade im US-amerikanischen Diskurs auf der Wirtschaftsebene sehr schön durchdekliniert bekommen. Selbst wenn du noch nichts änderst innerhalb der Vermögensverteilung, nur dass sie dir nicht davonrennen, die Reichen, musst du sie besteuern. Da hast du noch überhaupt nicht umverteilt. Die bleiben eh so reich, wie sie sind. Trotzdem musst du sie jetzt schon besteuern, weil sie einfach immer reicher, 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 reicher werden. Gab es heute auch die schöne Geschichte von Bill Gates, der letztes Jahr 35 Milliarden Euro gespendet hat. Finde ich großartig. Guter Mann, guter Mann. Wenn du mich jetzt fragst, na, wie viel ärmer ist er geworden? Gar nicht. Sein Vermögen ist in dem Jahr um 16 Milliarden Euro gestiegen. Also irgendwann bist du so reich, dass es egal ist, wie viel du ausgibst. Du wirst es eh nicht mehr los. Und da wäre Vermögensbesteuerung, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt. Und zu deinem Punkt mit, es ist zu kompliziert und andere Länder schaffen es auch ab, schau dir den OECD-Schnitt an. Es ist eigentlich die Regel, dass die Leute Vermögen und Erbschaften besteuern, nicht die Ausnahme. Also Deutschland hat eine höhere Steuer als wir, Frankreich, Großbritannien sowieso, selbst die USA, also natürlich ist es möglich. Ja. Das ist ja kein Rocket Science, das kriegt man hin.
Was müsste passieren, damit diese Arten von Steuern populärer werden?
Ich glaube, wir müssten andere Geschichten über diese Steuer erzählen. Wir müssten klarer machen, dass es nicht normale Verdiener, Verdienerinnen mit ihren Einkommensverhältnissen betrifft. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Stück weit eine Frage der Kommunikation. Gleichzeitig, ich weiß, es ist undankbar dir gegenüber, aber tatsächlich, glaube ich, es ist tatsächlich auch ein Problem, dass die Leute, die darüber berichten, immer so ein bisschen heimlich das Gefühl haben, aber sie sind schon gemeint mit ihren Einkommen und mit ihren Dingen, die sie halt ihr Eigentum nennen.
Fairerweise muss man sagen, ich besitze keine Wohnung.
Du eh nicht, Jonas. Ich nehme dich aus, okay.
Vielleicht werde ich eines Tages einen besitzen. Vielleicht.
Nein, aber wenn du dir die Eigentümerstruktur, die Herausgeberstruktur, die Chefredaktionsstruktur in diesem Land anschaust, dann ist schon klar, das ist tatsächlich eine Gruppe von Leuten, die, verstehe ich auch, ein ökonomisches Interesse daran haben, dass größere Einkommen wie auch Vermögen tendenziell nicht besteuert werden oder weniger besteuert werden, auf einer sehr egoistischen Ebene betrachtet.
Ja. Welcher von den folgenden Begriffen trifft am besten auf dich zu? Aufwicklerin, Beckmesserin, Quartreiberin, Raunzerin, Miesmacherin, Nörklerin, Streithammel oder Querulantin?
Nein, das ist ja gemein, das ist ja gemein.
Man muss an dieser Stelle vor, mit diesen Worten hat Barbara Blaha ihre Rede zum Momentum-Kongress eingeleitet.
Das stimmt, da habe ich ein bisschen nachgesehen, wie viele Wörter die deutsche Sprache hat für Menschen, die widersprechen oder Widerspruch ausüben. Das ist wahr, Aufwicklerin gefällt mir, glaube ich, am besten.
Du machst den Job, den du machst in der Öffentlichkeit schon verhältnismäßig lange. Ne? Also nicht als Chefin des Momentum, aber als Aufwicklerin in der mhm. Öffentlichkeit. Was hast denn du gelernt?
Okay, was ich gelernt habe, also eine spannende Frage, Jonas. Was ich gelernt habe ist, das glaubt mir nie wer, aber es ist tatsächlich wahr, bis heute zwinge ich mich dazu. Vor jedem Fernsehauftritt, selbst vor einem Podcast wie mit dir hier, spüre ich eine gewisse Nervosität und denke mir, oh Gott, wenn nochmal Kameras dabei sind, ist es nochmal Ärger, muss ich ehrlich sagen. Und je näher der Auftritt rückt, desto mehr denke ich mir, wieso habe ich das zugesagt, warum? Das heißt, diese geheime Hoffnung von mir, dass sich das mit zusehender Routine irgendwann legt oder ganz verschwindet, die hat sich nicht bewahrheitet. Das habe ich gelernt, gewisse Grundnervosität geht immer mit. Was ich außerdem gelernt habe, ist, dass man gar nie alt genug werden kann, um nicht als Ex-ÖH-Vorsitzende betitelt zu werden. Und das fand ich immer ganz witzig.
SPÖ-Rebellen.
Ja, auch das. Ich bin wirklich schon sehr, 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 sehr lang weg, aber es reicht immer noch für die SPÖ-Rebellen oder die Ex-ÖH-Vorsitzende. Und ansonsten habe ich noch gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser klassischen Politkrokodil-Inszenierung, wenn ich jetzt an so Talkshows denke, nicht der Rolle zu entsprechen, zwingendermaßen.
Ja. Auch das wiederum ganz cool, ganz kurz nur, weil das Wort Krokodil für uns normal ist, für manche Hörer vielleicht nicht. Wenn man quasi Talkshow-Runden konzipiert, sucht man sich normalerweise immer eine Person, die sehr von außen reingeht und sehr verhältnismäßig die Diskussion aufwiegeln soll, nämlich das Krokodil. Zum Beispiel ein ganz klassischer, wir haben ihn heute schon mal erwähnt, wenn ich den Franz Schellhorn einlade, der dann wie das böse Wort neoliberal oder von der liberalen Seite reingrätscht, dann ist der häufig als Krokodil eingeladen.
So. Lieblingskrokodil in diesem Land ist, glaube ich, Andreas Mölzer. Andreas Kohl, auch ein beliebtes Krokodil. Genau. Und da dieser Rolle nicht zu entsprechen, da die junge Wilde, die junge Radikale, die das sozusagen von der anderen Seite aufmischt, nur um der Sache, also nur um eine Rolle wegen, das fand ich manchmal herausfordernd. Also mich da auch zu erinnern, das ist die eine Rolle, die hätten die gern, aber eigentlich bin ich hier, um inhaltlichen Punkt zu machen und der ist wichtig für die Zuschauerinnen, ganz unabhängig vom Rollensetting hier.
Ja. Wie viel von dem Momentum-Projekt ist Barbara Blaha?
Ich Du meinst, was ich da an Output zusammenbringe mit den anderen, das ist Teamwork, totales Teamwork. Das schafft man allein nicht mal annähernd. Was es in der Grundstruktur, in der Konzeptphase, in dem ganzen Rundherum war, auch da Teamarbeit. Niemand schafft die Dinge ganz allein. Aber als ich vor 2 Tagen nachts um 1 an unserem morgendlichen Newsletter saß, um den noch durchzukorrigieren, und mein Mann so ein bisschen um die Ecke schielt und mich fragt, ob ich eigentlich irre bin, dass ich immer noch arbeite, habe ich ihn angelacht und habe zu ihm gesagt, ich habe den schönsten Job der Welt. Und das meine ich ganz ernst. Also dieser Job ist 100% Barbara Blaha.
Du hast in der Rede auf dem Momentum-Kongress auch gesagt, dass Widerspruch erst im Nachhinein populär wird. Ist das etwas, was du auch in deiner eigenen erfahren hast? Ist das etwas, was der Widerspruch, die SPÖ-Rebellin, wird im Nachhinein populär?
Ja, tatsächlich. Das war so witzig, als ich damals ausgetreten bin, vor mittlerweile 1000 Jahren, kamen ganz viele Zeitungsanfragen oder Porträtanfragen, wo die Leute dann geschrieben haben, die SPÖ-Zukunftshoffnung hat jetzt die Partei verlassen, du. Und ich dann immer auch versucht habe zu korrigieren, ich war ja nie Zukunftshoffnung. Die Idee der Zukunftshoffnung ist durch meinen Austritt entstanden. Also da gibt es eine Ungleichzeitigkeit in der Frage von, wie werde ich beurteilt. Ja? Ja. Also ich wäre nie irgendwem aufgefallen innerhalb der Partei, wäre ich nicht ausgetreten.
Warum kommt das? Was machen die Medien falsch?
Ich glaube nicht, es entspricht ja auch der Medienlogik. Die lernen dann jemanden kennen, den sie cool finden und der irgendwie 3 gerade Sätze sagen kann und dem sie abnehmen, dass die Person das aus seiner Überzeugung heraus macht. Klar, wird die dann auch gern wieder eingeladen oder wieder zum Kommentieren eingeladen. Das kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist, glaube ich, anders zu stellen. Warum muss man erst, oder was ist vielleicht schiefgelaufen in der Parteistruktur, wenn man so klar sagen kann, wenn du deinen Job trotzdem gut machst. Ich war nicht weniger gute ÖH-Vorsitzende vor oder nach meinem Austritt. Ich habe den Job immer mit ganzer Energie und vollem Herzen gemacht. Wie kann es sein, dass auf so eine Personalreserve da gar nicht zugegriffen wird, außer sie hat mega Medienpräsenz für einen sehr kurzen Zeitraum, damals von ein paar Tagen.
Wenn wir diesen Podcast in 2 Jahren ein drittes Mal aufnehmen würden.
Das würde mich sehr freuen, Jonas.
Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, für dein Projekt, aber auch darüber hinaus, dass ihr quasi einen Impact, den du dir wünschen würdest für das Projekt. Was wäre das?
Ein Impact.
Zuerst mal würdest du dir wünschen, dass es euch noch gibt.
Genau, lass uns gerne anfangen.
Die Antwort nehme ich dir aus dem Mund, damit du etwas Intelligenteres sagen musst.
Okay, danke. Ein wunderschöner Erfolg für mich in 2 Jahren wäre, wenn konkrete Politikvorschläge, die wir hier entwickelt haben, schon Eingang gefunden haben in den politischen Prozess. Das heißt noch nicht, dass das Gesetze sein müssen. Wir wissen noch nicht, wie die nächste Regierung aussieht. Aber es sollen Menschen, die im politischen Prozess stehen, Mandatarinnen, Menschen, die sozusagen Politikerinnen sind, über unsere Ideen zumindest diskutiert und nachgedacht haben. Und in einem nächsten Schritt wird das dann vielleicht auch was mit den Gesetzen. Mal schauen.
Hast du Wünsche für die nächste Regierung?
Es wäre schön, wenn es nicht schwarz-blau würde. Die Erwartungshaltung ist sehr niedrig, ich gebe es zu.
Hast du das Gefühl, dass noch irgendwas nicht zur Sprache gekommen, was ganz dringend noch notwendig wäre?
Nein, ich glaube, wir haben ein schönes Potpourri besprochen. Jeder, der neugierig ist, sollte auf unsere Website gehen, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Moment.at, da findet ihr alles Weitere über uns. Ja,
und ich hatte mir vorgenommen, dass das Wort neoliberal möglichst wenig vorkommt. Ich glaube, es ist nur einmal
vorkommen. Und du hast es
gemacht. Ich habe es sogar gesagt.
Siehst du? Ha.
Ich habe es sogar gesagt. Dementsprechend bin ich ein bisschen stolz auf uns. Aber ich danke dir für dieses interessante Gespräch.
Sehr gern, Jonas, sehr gern. Danke dir.
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Wie immer freuen wir uns über Kritik, Feedback und Anregungen auf allen Kanälen, aber natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Und wie immer empfehlen wir euch auch gerne andere Podcasts, zum Beispiel heute den Sozialpod, wo es um soziale Themen in der Stadt Wien geht. Und bleibt nur noch danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link.